Alkoholsucht. Wir sind in einem Blaukreuzhaus. Bei der Alkoholsucht spricht man von Heilung, wenn man von Heilung spricht, wenn einer nicht mehr trinkt. Und das konstant über etliche Jahre hin. Ob schon auch da eine gewisse Anfälligkeit bleibt. Wir hatten heute bei Tisch ein Beispiel, ein Kraftfahrzeugmeister, der Alkoholiker war, dann gerettet, befreit, trocken, wie man da im Jargon sagt, erlebt es, dass im Zuge der großen Wende seine Kraftfahrzeugwerkstatt kaputt gegangen ist. Und dann sitzt er arbeitslos. Er, der selbstständige Meister, sitzt nun arbeitslos zu Hause. Und da ist er wieder in Alkohol reingekommen, nachdem er 15 Jahre weg war davon. Da merken wir, dass mit den Heilungen auch so eine Frage ist. Das ist also eine Sache auch der Interpretation. Aber im Allgemeinen spricht man von einem geretteten Alkoholiker und jeder weiß, was man, wenn einer nicht mehr trinkt. Den Impuls zum Trinken nicht mehr hat, nicht mehr verspürt und dann mit der Zeit nicht mehr nachkommen muss und ihn dann auch immer heftiger erlebt. Bei der Homosexualität wäre das keine Heilung. Es ist zwar aus seelsorgerlicher Sicht ein großer Fortschritt, wenn ein Homosexueller durchs Evangelium und indem sein Gewissen zur Verantwortlichkeit vor Gott erwacht, wenn er seine Homosexualität nicht mehr ausübt. Das ist ein ganz großer Fortschritt, das ist ein Grund zur Freude und ein Grund zum Loben und zum Danken. Aber das ist noch keine Heilung. So eine Heilung ist erst dann gegeben, wenn der Betreffende eine sehr starke oder eine volle Heterosexualität, das heißt ein normales Empfindungsleben wieder hat, wenn das wiederhergestellt. Ein Freigewordensein ist noch keine Heilung. Es gibt Homosexuelle, die geneigt sind, ganz rasch als christliches Zeugnis eine Heilung zu bezeugen. Das macht ja auch einen starken Eindruck. Liebe Geschwister, es ist nicht so, dass mir der Glaube fehlt, aber ich möchte empfehlen, da ganz vorsichtig zu sein. Und auch den Homosexuellen selber sage ich das. Wenn einer auch gewöhnlich nicht in der Lage ist, sachliche Fragen sachlich zu beantworten, wenn ich eine sachliche Frage stelle und er hält mir eine kleine Andacht oder eine Predigt und verdrängt die Frage, dann weiß man meistens, dass unter einer starken anderen Emotion die sexuelle Komponente auf die Seite gedrängt ist. Das kann wochenlang, auch monatelang anhalten, aber dann kommt es wieder durch. Das ist keine Heilung. Eine Heilung ist also eine Wiederherstellung auch des normalen Empfindens. Also damit wir erst einmal wissen, was wir denn meinen, wenn wir von Heilung sprechen. Und da ist nun die Frage, gibt es Heilung? Und da möchte ich sagen, ja, es gibt Heilung. Die Bibel bezeugt uns im 1. Korintherbrief etwa Kapitel 6. Da zählt ja Paulus diesen Lasterkatalog auf. Und da werden auch die Knabenschänder etwa und die Wohllüstlinge erwähnt. Und das sind auf alle Fälle homosexuelle Tatsünden. 1. Korinther 6, Vers 9, 10 und 11. Und Paulus sagt, solches sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das heißt, wir haben ein klares neutestamentliches Zeugnis, dass Homosexuelle von ihrer Neigung und Betroffenheit frei geworden sind. Aber wie steht es nun mit der Erfahrung? Und da muss ich nun sagen, die Seelsorge an homosexuell betroffenen Menschen ist eine ganz schwere Sache und man muss viele Enttäuschungen hinnehmen. Es ist übrigens ein Grund, weswegen ich auch dieses Thema im Gespräch mit Bruder Strickert und Meyer vorgeschlagen habe. Ich wünsche auch, dass Menschen für solche Arbeit beten, wenn sie es denn so sehen können. Bisher hat die Seelsorge, die christliche Seelsorge, die Homosexualität vernachlässigt, aus mehrerlei Gründen, die sofort einleuchten. Erstens, gab es lange Zeit das Tabu, dass über Sexualität überhaupt gar nicht gesprochen wurde, auch nicht gesprochen werden konnte. Ein anständiger Mensch spricht über sowas nicht. Es war lange Zeit die allgemeine Überzeugung. Und zumal über sowas Extremes und Ausgefallenes wie Homosexualität, da spricht man gleich gar nicht darüber. Das ist das Erste. Dann zweitens hat es wenig Forschung gegeben, dass man den Unterschied zwischen Neigung und Ausübung machte oder machen konnte. Und dann kommt drittens noch hinzu, dass weithin gesagt wurde, das ist ja gar nicht eine Sache für den Seelsorger, es ist etwas für den Staatsanwalt. Ja, nicht der Seelsorger ist der richtige Mann hier, sondern der Staatsanwalt und der Sittenpolizist und was es da alles für Einrichtungen gab. Das ist das Problem. Und ich denke, da stehen wir an einer Wende und da muss es auch eine Wende geben. Ich komme nochmal auf das Blaukreuzhaus hier zu sprechen. Es gab eine Zeit, da hatte das Anliegen, Alkoholiker zu retten, eine nur geringe Akzeptanz im christlichen Raum. Das sind Säufer, die wollen überhaupt nicht anders werden. Die wurden abgeurteilt und abqualifiziert. Heute wissen wir, wie durch die Bemühungen der Brüder und Schwestern also in dieser Arbeit doch etliche frei geworden sind. Und was wäre es, wenn es diese Arbeit nicht gegeben hätte? Und ich könnte mir denken, dass etwas Ähnliches auch auf dem Gebiet dieser Betroffenheit der Fall sein könnte und sollte. Viertens, Seelsorgerliches. Einige Punkte zur Seelsorge. Wir helfen einem Homosexuellen nicht, wenn wir sagen, nimm dich so an, wie du bist. Das, was du erlebst und fühlst, ist auch von Gott. Da helfen wir nicht. Wir helfen ihm auch nicht, wenn wir ihn einfach ablehnen. Der homosexuelle Mensch fühlt sich sowieso abgelehnt. Er kommt meistens auch aus einem traurigen Hintergrund, fühlt sich sowieso abgelehnt, hat eine infantile Seelenstruktur in sich und er hat wenig Möglichkeit, sich irgendwie das Menschen zu finden und Dinge zu finden in der Kultur, in der anerkannten und etablierten Kultur, mit denen er sich identifizieren kann. Ja, also in jedem Märchen, da ist es immer Prinz und Prinzessin, die sich finden und dann heiraten, aber nicht der Prinz und Prinz oder Prinzessin und Prinzessin. Ja, und da machen wir uns gar keine Klarheit darüber, wie diese, also von dieser Dynamik zwischen Mann und Frau, die also eine Schöpfungsstruktur ist, die wir mit dem trockenen, auch nicht alles umfassenden Begriff Heterosexualität umfassen können, wie das also auch die Kultur, das Kulturleben, das geistige Leben also durchdringt. Und der Homosexuelle, der hat eine ganz andere Befindlichkeit, der fühlt sich fremd. Er hat auch oft in sich den bohrenden Gedanken, eigentlich als Mann beispielsweise, eigentlich bin ich gar nicht richtig ein Mann. Ob mich die anderen Männer auch richtig als Mann anerkennen? Manchmal macht er auf Superman, um richtig Mann zu sein. Das sind Kompensationsmechanismen. Oder die lesbische Frau hat in sich den Gedanken, eigentlich bin ich gar nicht so richtig Frau. Ob mich die anderen Frauen eigentlich auch als Frau sehen? Und sehen mich Männer eigentlich als Frau? Wenn es möglich ist, seelsorgerlich ganz offen zu sprechen, dann treten all diese Dinge zutage. Das muss man wissen. Für Trost und Zuspruch aus Gottes Wort ist auch der homosexuell Betroffene empfänglich, wie jeder andere Mensch. Also auch er vermag den Anspruch einer vollmächtigen Evangelisation zu fühlen. Er hat ein Empfinden für echte christliche Liebe. Es tut ihm wohl, wenn er aufgrund seiner Neigung nicht abgelehnt wird. Und ich sage ja, ich habe eigentlich nur mit solchen zu tun. Ich suche ihnen zu helfen, suche mit ihnen ein Stück Weg zu gehen und ihnen Handreichung zu bieten, die Christen sind. Manchmal wird die Frage gestellt, oft wird die Frage gestellt, wie ist es mit der Glaubensheilung? Ich glaube, dass Jesus wirklich auch spontan heilen kann. Ist mir überhaupt keine Frage. So war er auf der Hochzeit zu Kana, Johannes Evangelium Kapitel 2, aus dem Wasser einen köstlichen Wein gemacht hatte, so kann er verwandeln. Aber ich muss bekennen, dass ich es so noch nie erlebt habe. Wir müssen ja auch ganz wahrhaftig sein. Ich habe es so noch nie erlebt. Es ist auch wahr, dass also Jesus auch ein einziges Mal oder durch so, spontan von der Alkoholsucht, von der Trunksucht befreien kann. Da weiß ich auch ein Beispiel. Wie, also was weiß ich, ein Trinker, der gab sein Zeugnis, der hat gesagt, also der Evangelist habe gesagt, man soll doch mal sich im Gebet an Jesus wenden. Und da hat er es dann ein erstes Mal probiert, mit sehr lockerer Haltung, so nach dem Prinzip, wenn es schon nicht hilft, kann doch nichts schaden. Ja, so ganz. Also hat ein einziges Mal sich zaghaft an Jesus gewandt und hat also einen Durchbruch erlebt. Vom gleichen Augenblick, das gibt es, aber es ist nicht die Regel. Und es ist sogar was Unglückliches, wenn wir solche Geschichten nach vorn und dann erleben sie andere nicht so. Ja, meistens gehört langerer Kampf dazu. Also ich wollte damit sagen, ich glaube, dass Jesus spontan heilen kann, aber ich habe eine Spontanheilung noch nicht erlebt, noch nicht gesehen. Ich kenne auch keinen Seelsorger, der auf dem Gebiet arbeitet und solche Spontanheilung der Homosexualität bezeugen könnte. Ich möchte allerdings zu diesem Punkt eine Einschränkung machen. Wenn es das denn gäbe, wird es vielleicht doch auch so sein, dass niemand große Freudigkeit hat, übergroße Freudigkeit, sich als geheilter Homosexueller darzustellen oder zu bezeugen. Das ist die andere Sache, die andere Seite. Ich denke daran, dass ich einmal im Hause von Geschwistern auf diese Arbeit zu sprechen kam und da war eine ältere Schwester, vielleicht 70 Jahre alt. Da wurde sie ganz ernst und dann sagte sie, es gab keinerlei Veranlassung, dass sie es sagen sollte, dann sagte sie in Gegenwart ihres Mannes, als ich in meiner jungen Mädchenzeit, sagte sie, da hatte ich eine Freundin und mit ihr gemeinsam haben wir eindeutig die Grenzen der Homosexualität überschritten, was immer das auch war. Aber jetzt ist sie die Frau eines Bruders, die Verantwortung trägt, denn ich habe den Eindruck, sie steht ganz klar im Glauben. Vielleicht eine geringere Form von Veranlagung und Betroffenheit, die dann schon vorkommt, die einfach so verschwunden ist. Das mag es öfter geben. Das mag es öfter geben. Da werden auch Hilfen bezeugt. Wie ist es mit den okkulten Bindungen? Ich glaube, dass es okkulte Bindungen wirklich geben kann. Also überhaupt jetzt mal okkulte Bindungen. Da wird ja auch also im christlichen Raum zum Teil sehr unterschiedlich diskutiert und sind Bücher erschienen, die das auch in Frage stellen. Ich glaube, dass es okkulte Bindungen geben kann. Ganz allgemein jetzt wieder gesprochen. Man muss auch die Möglichkeit okkulter Bindungen bei Homosexuellen sehen. Aber ich empfehle nicht und möchte nicht sehr stark die Hoffnung entfachen, man macht eine Lösung von diesen okkulten Dingen, wie immer das geschieht, und dann ist der Betreffende plötzlich normal. Dann wird der Betreffende enttäuscht sein und wir werden auch Enttäuschung erleben. Aber auf alle Fälle muss man diese okkulten Dinge, diese okkulten Möglichkeiten sehen. Der Weg der Veränderung ist oft ein Weg von Fallen und Wiederaufstehen. Wir brauchen Verständnis und Geduld, wenn wir bemerken, dass die Menschen, mit denen wir den Weg gehen wollen und denen wir unsere Handreichung anbieten, wenn sie oft sehr schwankend sind, das hängt mit ihrer infantilen Seelenstruktur zusammen. Einen letzten Punkt wollte ich jetzt noch sagen, nachher kann das Gespräch sein, und zwar für Eltern. Kann man Homosexualität bei den Kindern vermeiden? Kann man Homosexualität bei den Kindern vermeiden? Und die Antwort lautet, ja, man kann. Und man muss nicht mal etwas Besonderes machen, damit so etwas nicht geschieht. Sondern eine gesunde und normale, erfüllte Ehe und ein gesundes, normales und harmonisches Familienleben sind die weitaus besten Garanten für eine gesunde, normale seelische Entwicklung der Kinder. Weil aber auf dem Gebiet von Ehe und Familie so viel kaputt geht in unserer Zeit, deswegen wird die Anzahl der auch homosexuell betroffenen Menschen zunehmen. Deswegen schon. Eine wissenschaftliche Studie von Krämer und Rifkin untersuchte 20 lesbische Mädchen. Und nicht ein einziges von diesen Mädchen hatte einen normalen und gesunden elterlichen und familiären Hintergrund. Alle aus kaputten Häusern. Ich werde dann auch mal Beispiele, einige noch uns mitteilen. Aber es sei auf einige besondere Formen des Fehlverhaltens von Eltern und Kindern gegenüber noch hingewiesen. Da ist etwa die überbehütende Mutter. Die Mutter vom sogenannten Glucke-Typ, wie man das nennt. Ja? Die also wie eine Glucke, wie eine Henne, die ihre Flügel über die Küken ausbreitet und nicht drankommen lässt. Da kann es passieren, dass so eine Glucke, entschuldigt bitte, ist der Begriff überhaupt bekannt, ja, dass sie die erwachende Männlichkeit etwa des Sohnes völlig im Keim erstickt. Ich will ein Beispiel nehmen, der französische Schriftsteller André Gide. Er ist Nobelpreisträger, hochbegabter Mann. Der hatte eine solche Mutter, die Mutter hat, man möchte sagen, ihn nicht erzogen, sondern die hat ihn dressiert. Wirklich dressiert. Und zwar, er musste der hochbegabte, feine, anständige, saubere, liebe und wohlerzogene Junge sein. Und er wollte immer so ein richtiger Junge sein, wie Jungs eben sind. Er wollte mit den anderen Jungs draußen balgen und raufen und spielen und in den Wald und hinaus. Völlig verständlich. Und die Mutter hat das nicht zugelassen. Ja? Und da war er am Fenster und hat geweint und hat einen Seelenschmerz gehabt. Wir haben ja die Herausbildung von also dieses Selbstmitleid. Ja, wollte gern bei denen da draußen sein, bei den Jungs da draußen. Das war seine ganze Sehnsucht. Und dann kommt ja die Fantasie mit ihrem eigenen Reichtum und schmückt sich das aus, wie schön das da draußen ist. Wenn er da draußen wäre, wäre vielleicht halb so schlimm gewesen. Aber er geht da hinaus und das war immer seine große Sehnsucht. André Gide war ein Homosexueller. Ja, und er hat als Homosexueller gerade eben eine Neigung gehabt zu solchen Knaben, später dann zu solchen Knaben, von denen er selbst einer gern gewesen wäre, aber nicht sein durfte von der Mutter her. Also diese überbehütende Mutter. Das muss nicht Homosexualität sein, das können aber auch andere seelische Defekte sein. Dass also so einem Menschen ein gewisses Stück Männlichkeit fehlt. Ja, das ist also, und wenn gleichzeitig der Vater psychologisch abwesend ist, das heißt, er ist zwar zu Hause und womöglich ist er auch bei Tisch und nimmt sein Abendessen dort mit ein, ja, aber psychologisch ist er abwesend, er ist nicht ein Vater des heranwachsenden Jungen, die überbehütende Mutter und der psychologisch abwesende Vater, der sich um die Familie nicht kümmert, der die Kinder einfach groß werden lässt, aber sie nicht erzieht. Das ist also ein häufig anzutreffendes Hintergrundsubstrat von Homosexuellen. Oder wenn wir beispielsweise eine Mutter haben, die eine Emanze ist. Das Emanzentum, das ist auch, beruht auch auf einem psychologischen Defekt. Ich bin gern bereit, für diese These einzutreten. Ja. Nein. Wenn die Mutter eine Emanze ist, dann ist die Gefahr groß, dass die Tochter eine Lesbe werden kann. Oder das Mädchen, das jetzt mal rein von geschöpflich, so wie es geboren ist, ein sogenannter Wildfang ist. An dir sind Junge verloren gegangen, so sind die Argumente dann. Ja? Eine Mutter hat die Aufgabe, einem solchen Mädchen in die Welt, also in der Zeit der Reifung, der Pubertät, in die Welt der Frauen hinüber zu helfen. Wenn das die Mutter versäumt, kann es zu solchen Ergebnissen kommen. Ein wesentliches Merkmal des homosexuellen Menschen ist auch, er kann nicht kämpfen. Jungs können kämpfen, aber der Homosexuelle kann nicht kämpfen. Der kann auch nicht Fußball spielen. Also ich will das bitte, das darf man jetzt nicht umdrehen. Also man darf das keinen Umkehrschluss machen wie die Juden im Neuen Testament, ja, oder dass man sagt, also, weil du nicht Fußball spielen kannst. Ja, das, also da würde ich also auch unter den, Fußball spielen ist nie meine Strecke gewesen, im Gegensatz zu meinem Bruder. Aber ich will es nur mal so sagen. Oder ist kein Sportler. Das hängt alles damit zusammen. Ja. Und wenn das Eltern wissen und verständnisvoll und gefühlvoll helfen, ja, kann vieles abgebaut werden. Es gilt wirklich bei der These oder bei der Frage, kann man Homosexualität bei den Kindern vermeiden, gilt wirklich der Satz, vorbeugen ist besser als heilen. Heilen ist manchmal ganz schwer möglich oder auch gar nicht möglich. Bitte.
Kann das auch mit dem Temperament was zu tun haben?
Auch mit dem Temperament, ja. Das hängt natürlich damit zusammen. Es gibt ja geschöpfliche Veranlagungen. Wir bringen etwas mit. Das suchen wir uns nicht aus. Und dann kriegen wir von der Umwelt etwas. Und da ergibt sich eine Mischung. Ja. Also so etwa. Bitte. Ja. Vielen Dank, liebe Schwester. Das wollte ich gerade eben sagen. Wäre mein nächster Gedanke gewesen. Das ist ganz wichtig. Und zwar. An dieser Stelle hebe ich mich auch von Dr. van den Aardweg ab. Es war besonders ein polnischer Forscher, Kasimir Imieliński heißt er. Ich habe ihn zitiert in meinem Faktum-Artikel. Ein polnischer Forscher, der also auf die Verführung hinweist. Und ich möchte sagen, wir sollten diese Dinge nicht im Entweder-Oder-Verhältnis, entweder Verführung oder das andere mit diesem Selbstmitleid. Oftmals gibt es einen solchen Komplex, dass die Dinge alle zusammen sind. Ich nenne uns ein Beispiel jetzt am Schluss noch. Und zwar eine lesbische junge Frau. Sie hat mir Folgendes erzählt. Elterlicher Hintergrund, Katastrophe als erstes. Totale Katastrophe. Sie wird von ihrer Mutter abgelehnt und gehasst. Einmal sagte sie mir im seelsorgerlichen Vertrauen, diese Frau dort, die macht mich ganz stark an. Ja, also dieser Jargon ist ja da, die macht mich ganz stark an. Das war gerade die Ärztin, die auch als Seelsorgehelferin dort mit eingesetzt war. Und ich sagte zu ihr, das ist mir völlig klar, die sieht aus wie deine Mutter. Ganz typisch, ja, also erstmal, da merkt man schon mal Zusammenhänge, sieht aus wie die Mutter. Also ein völlig katastrophaler elterlicher Hintergrund, die Mutter stark emanzipiert, der Vater Berufssoldat gewesen, meistens nicht zu Hause, psychologisch und auch direkt abwesend. Und Alkoholiker dann noch dazu. Die Großmutter, eine Kartenlegerin, da haben wir den okkulten Einfluss. Und jetzt folgendes Erlebnis, also muss man auch mal sagen, manchmal habe ich den Eindruck, als ob Satan mit einer gewaltigen Strategie die Weichen so stellt, dass also dieses unglückliche Ergebnis am Schluss endlich herauskommen soll. Dieses Mädchen, als 12- oder 13-jähriges Mädchen, geht sie mit ihrer Tante, eine Schwester des Vaters, ebenfalls aus diesem fragwürdigen Hintergrund, geht sie spazieren durch eine Gartenkolonie. Und da sieht sie eine Katze. Und sie ist tierlieb und rennt der Katze nach. Und die Katze springt über einen Zaun und hinein in so ein Bungalow oder irgendwo, ja. Und sie durch die Tür und hinein in den Garten und dann in diesen Bungalow. Und da drin kommt ihr ein Mann entgegen mit eindeutig sexuell aggressiver Absicht, unbekleidet. Es gelingt ihr, sich mit großer ja, Kraftanstrengung frei zu machen. Zitternd vor Angst und schlotternd kommt sie heraus und erzählt der Tante die Geschichte. Dann machen sie Anzeige bei der Polizei und in der Tat gelingt es der Polizei, einen Mann da, einen Sittlichkeitsdelinquenten zu fassen, der schon lange gesucht wird. Endlich war das gelungen. Aber die Sache hat nun folgendes Nachspiel. Diese Tante war gleichzeitig eine Anhängerin der Freikörperkultur, hat das Mädchen mit eingeführt, nahm das Mädchen mit ins Bett und begann, wie soll ich das so sagen, so ein bisschen mit dem Mädchen zu schmusen, in einer Weise, wie man es nicht tun sollte, wie Tanten normalerweise da nicht mit den Kindern umgehen. Also du bist schon ein schönes Mädchen, ein hübsches Mädchen und du entwickelst dich schon so langsam und so in diese Richtung müssen unsere Gedanken dann gehen. Da merkt man richtig, dass von Satan her eine Weichenstellung gemacht wurde. Wirklich, also eine satanische Strategie, ich habe keinen Zweifel daran. Eine Weichenstellung, ja. Da hat sie das männliche Element als aggressiv, bedrohlich und gefährlich empfunden. Und ist geprägt von diesem Erlebnis. Und gleichzeitig, am gleichen Tag noch, hat sie das weibliche Element als sanft, verständnisvoll, schutzgewährend, hilfreich, angenehm, schön empfunden. Ich habe gerade kurz in der vergangenen Woche von dieser jungen Frau Post wieder bekommen, einen seelsorgerlichen Brief, da kam es doch über sie zu schreiben, du glaubst gar nicht, wie schön Homosexualität ist. Ja, liebe Geschwister, an dieser Stelle, es ist doch auch schon arg spät geworden, wollte ich jetzt einfach mal den Schlussstrich ziehen und gern können wir noch einen Austausch haben, Fragen stellen oder auch Eindrücke oder Erfahrungen, auch Ergänzungen geben, auch Korrektur. Können das Thema noch durchdringen. Aber ich sage noch einmal, mir war ein wesentliches Stück Anliegen, diese Seelsorgearbeit, diese schwere Arbeit überhaupt mal in Sicht zu bringen. Und es soll auch gebetet werden für solche Arbeit. Das ist mir ein Anliegen. Vielen Dank.